Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 163 und wir erwecken den Race aus dem Schlaf. Und heute gibt es eine Premiere. Ich meine, beim letzten Race wäre es gewesen, als der Thomas und ich gesprochen haben und aus dem Chat kam, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber kamen Buhrufe, Beschimpfungen und der Björn hat quasi einen Mistgabel-Fackelzug angezettelt und es wurde gesagt, besorgt bitte dem Thomas schleunigst neue Hardware. Thomas, bitte, klinge ja, engelsgleich.
Gesagt, getan und wir haben aufgerüstet und es scheint ja wohl auch ganz gut zu funktionieren.
Technisch funktioniert es schon mal und ja, aus dem Chat haben wir auch schon die Rückmeldung bekommen, dass es ganz gut klingt und der Rest wird sich jetzt ergeben.
Nur noch der Inhalt besser werden.
Ja, jetzt muss nur noch der Inhalt besser werden und die Technik auch durchhalten. Ne, das ist ja sonst wie, wie ich bei einem Radrennen, ne? Die ersten 20 Kilometer, hui. Und so weiter.
Und dann kommt der Hunger.
Ja, und dann kommt der Hunger. Und dann muss ich, wie damals unser gemeinsamer Bekannter Gernot, während des Rennens an eine Bäckerei, um sich Sahnetorte reinzupfeifen.
Genau.
Naja. Die Saison, also bei Bike Components habe ich ja das Glück, in der Kantine mich schon über Radrennen austauschen zu können jeden Tag. Und da kamen schon Kollegen zu mir und meinten so, boah, das Rennen und das Rennen und das Rennen. Da dachte ich schon, huiuiui, du kannst nicht so richtig mitreden, aber dafür habe ich ja dich. Und ja, genau. Krieg jetzt einmal rundrum Update für alle. Und du und für du lieferst dann auch für die anderen noch mit und so in etwa.
Ja, genau, die Saison ist ja jetzt schon gestartet, mehr oder weniger zwei Monate gut alt und es ging eigentlich los mit den ersten Rennen in Australien beziehungsweise in Südamerika. Und das, ja, das ja. Fangen gleich mit dem ersten richtigen, bedeutenden Rennen an.
Ja, San Juan.
Genau.
Lass mich am besten blamieren bei den Namen, weil dann
habe ich zu lachen. Wird's, wenn's französisch wird.
Ja, ja. In San Juan, was ich jetzt geografisch in Südamerika einsortiere.
Genau, in Argentinien. Es ist sozusagen der Ersatz dafür, dass die Tour de San Luis in diesem Jahr nicht mehr stattfindet, aus finanziellen Gründen konnte die nicht mehr auf die Beine gestellt werden. Aber dafür ist die Vuelta San Juan aufgerückt sozusagen und bietet da den Fahrern ein gutes Programm, um sich sozusagen einzurollen für die Saison. Ja, und
ist das so ein Rennen, was vorwiegend dann auch von den südamerikanischen Fahrern genutzt wird? Die, wie heißt es genau? Vuelta San Juan?
Vuelta a San Juan.
Wo, meine ich notiere es, Vuelta El San Juan?
A San Juan.
A San.
Wie die Vuelta a España.
Juan. Ach so, ja, hätte ich ja auch drauf kommen können. Ist das ein Rennen, was so vorwiegend von den Südamerikanern dann genutzt wird? Oder ist das so, also ich habe jetzt natürlich schon gesehen, wer gewonnen hat. Deswegen weiß ich, dass da auch durchaus der ein oder andere Europäer unterwegs ist. Aber grundsätzlich eher so ein südamerikanisches Rennen, während der Rest sich im Down Under rumtummelt?
Bis zum letzten Jahr war die Vuelta San Juan sicherlich eher für die Südamerikaner prädestiniert, aber dadurch, dass es jetzt kein Alternativrennen in Argentinien gibt, sind in diesem Jahr auch ganz, ganz viele Europäer dort an den Start gegangen, um sozusagen ihre Saisonpremiere dort zu feiern. Aber es ist natürlich immer so, die Südamerikaner, die sind halt sozusagen mitten in der Saison, weil da ist ja jetzt quasi Sommer und dadurch ja, sind die relativ kompetitiv gegenüber den Europäern.
Okay. Wie ist es denn gelaufen bei der Tour a San Juan?
ja, es war mehr oder weniger so, dass die Mannschaft Quickstep, beziehungsweise im letzten Jahr hieß sie noch Etex Quickstep. Wir müssen uns jetzt erst einmal ja, alle an die...
Das kriege ich eh bis frühestens Juli hin.
An die neuen Namen gewöhnen, ja. Die Mannschaft heißt jetzt Quickstep Floors in diesem Jahr. Hat dort dominiert mit ihrem Sprintzug. Weil es gab viele Sprintetappen, viele Flachetappen dort. Es gab zwei Etappensiege durch Fernando Gaviria, einen Kolumbianer, zweimal durch Maximiliano Richese, ein Argentinier, und einmal hat auch Tom Bonin dort gewinnen dürfen. Also man hatte so Tomacke. Das Gefühl, genau, die teilen das so ein bisschen untereinander auf. Jeden Tag darf mal ein anderer von den Sprintern gewinnen und die hatten auch eigentlich immer einen super Zug dort.
Gesamtwertung habe ich gerade gesehen. Unser Chris großer Freund, mit dem er sich ja versöhnt hat, Bauke.
Ja, Bauke Mollema. Es gab eine richtig lange Bergankunft, also ein längerer Berg. Da hat die Etappe Rui Costa gewonnen, aber kurz dahinter kam halt Mollema mit ins Ziel und der hat dann dementsprechend auch den Gesamtsieg dort eingefahren, ja. Und
noch interessant, also was heißt noch interessanter, aber herausragender oder wie soll ich sagen, was mich beim Ergebnisanblick, Ergebnisanblick, bei der Durchsicht des Ergebnisses fast von den Socken gehauen hat. Er fährt immer noch und hat wahrscheinlich immer noch das gleiche Gesicht, als wäre er gerade 12 und man würde ihm die Zigarette wegnehmen wollen, wenn er beim Rauchen erwischt wird. Oscar Sevilla.
Ja, der ist da tatsächlich Zweiter geworden. Aber es ist natürlich auch dadurch bedingt, was ich gerade gesagt habe, die Fahrer, die überwiegend in Südamerika unterwegs sind in ihrer Saison, sind halt gerade sozusagen mitten in der Saison und dadurch halt in Hochform, aber er zeigt halt, dass er es immer noch kann.
Also schau mal gerade, die 19. Profisaison muss man ja auch erstmal fahren. Er ist nur schlappe anderthalb Jahre jünger als ich und ich würde mich jetzt nicht gerne, also schon gerne, aber traue es mir gerade nicht zu, also jetzt so aus dem Stand. Krass, also Oscar Sevilla.
Damals, ja, du siehst ja auch viele Argentinier und Kolumbianer unter den Top 20 der Gesamtwertung, also die fahren denen da schon ordentlich um die Ohren.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Vincenzo Nibali auf Platz 8 mit seinem Bahrain-Merida-Team. Ist jetzt nicht so, dass da nur irgendwelche Gurken rumfahren. Da waren schon ein paar dabei. Schön. Also, ist halt, kriegt man nichts mit hier von, nee, oder nicht so viel, aber.
Also es gibt halt zu diesem Rennen, gibt es auch immer eine Live-Übertragung, sogar via YouTube-Stream.
Okay.
Aber das Problem ist halt oft, dass dort nur wirklich die letzten, der letzte Kilometer gezeigt wird und es tatsächlich 4 Stunden Übertragung gibt, aber keine Ahnung, 3:55 erzählen zwei argentinische Kommentatoren über Gott und die Welt. Also, wer sich das mal antun möchte, ist wirklich das mal ein Highlight.
Das können wir ja auch mal machen. Also, was wir so einfach reden über irgendwas, das kriegen wir auch hin. Und dann am Ende, dann gibt es ja nur Bilder die letzten paar Minuten oder was? Oder die letzte Fahrt?
Ja, teilweise nur von einer festen Zielkamera und aber auch, ja, teilweise haben sie seit diesem Jahr auch ein oder zwei Motorradkameras irgendwie.
Andererseits muss man sich das mal so überlegen. Das ist ja dann vielleicht nur eine andere Form von Radio. Weil,
so kann man sagen, ja.
Und das ist ja immer noch besser, je nachdem, wie die Infrastruktur dort ist in den Ländern oder in Südamerika, ist das vielleicht die einfache Lösung, einen Radiosender auf diesem Umweg zu installieren. Steht halt vielleicht irgendwo ein Rechner in der Ecke, wo YouTube läuft, schließt ein Audio an und dann hast du ein komplettes Radioprogramm in deiner Kneipe oder was, egal was. Von Südamerika, Argentinien nach noch weiter unten, Down Under, Australien, zur Tour Down Under.
Genau, auf der
da geht's
Seite
dann rüber.
Sozusagen der Erdkugel fand auch ein Rennen statt, World Tour sogar. Ja. Also wir sprechen hier nicht mehr über irgendwelche Kontinentalrennen, sondern ein World Tour Rennen, die Tour Down Under, traditionell der erste, ja auch das erste sozusagen richtige Messen der Sprinter, die auf sich was halten. Ja, in diesem Jahr waren nicht so viele Top-Sprinter dabei, aber einer ragte heraus, Caleb Ewan vom Team Orica, der hat da gleich 4 Etappen gewonnen, ja, war nicht zu schlagen. Ja, und dann gab es halt auch 2 schwierigere Etappen und dort hat sich Richie Porte sozusagen schon in der Form gezeigt, in der er eigentlich gerne im Juli sein möchte.
Ist das dieses Jahr, das werden wir noch bei mehreren hören, aber ist das dieses Jahr schon irgendwie nicht so weit verbreitet? Also sind nicht viele Fahrer schon in erstaunlichen Frühform?
Ich würde nicht sagen, dass es anders ist als die letzten Jahre.
Fällt es mir nur auf?
Ja, es fällt vielleicht so auf, weil gerade Richie Porte gerade so gut in Form war bei diesen ganzen Rennen in Down Under und was es da nicht alles gibt. Da gibt es ja nachher noch ein anderes Rennen, über das wir sprechen werden,
ja.
Wo auch mal erstgebend war.
Also dann verschiebe ich das mal auf etwas später. Aber ich hatte so den Eindruck, mein Gott, da sind viele Fahrer dieses Jahr echt schon sehr, sehr früh in der Saison sehr, 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 sehr heiß.
Ja, es kommt halt drauf an. Also ist ja von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich, wie man das handhabt, was man für zum Beispiel Chris Froome ist es in den letzten Jahren immer so angegangen. Der war vom Anfang der Saison bis zur Tour de France immer sehr gut in Form bei den Rennen, bei denen er angetreten ist. Mhm. Und ja, es gibt andere Fahrer, wie zum Beispiel 2014 Vincenzo Nibali hatte bis zur Tour de France nur die italienische Meisterschaft gewonnen.
Ja gut, also klar, diese verschiedenen Ansätze, aber dieses Jahr, na, vielleicht sage ich das auch jedes Jahr, weil ich es einfach nicht mitkriege und wundere mich dann, dass die alle, dass die alle schon fahren und ich krieg's nicht mit und so weiter. Tour de Ander habe ich dieses Jahr weniger verfolgt als die letzten Jahre. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie war da... gibt's irgendwas, was ich wissen muss, damit ich jetzt so die Saison überblicke? Also mochte irgendjemand den anderen nicht. Port fährt jetzt fürs Team BMC.
Exakt, ja. Aber es war wirklich sehr, sehr überlegen, wer das rausgefahren hat. Wenn man auch sieht, dass zum Beispiel ein Esteban Chavez dort auch mit am Start war und den hat er souverän besiegt, sage ich mal so, bei diesen beiden schwereren Etappen.
Bei Port gibt's ja immer wieder die Diskussion. Ist er irgendwann mal bereit für den großen Wurf, also etwas jenseits der, sag ich mal, 10 Tage Rundfahrten, eine Woche Rundfahrt. Wie würdest du sagen, was macht er dieses Jahr auf dich für einen Eindruck?
Es ist im Prinzip so wie im letzten Jahr. Und im letzten Jahr hätte ich ihm schon zugetraut, dass er zumindest bei der Tour de France das Podium schafft. Also auch von der Form her, aber hatte halt extrem viel Pech. Wenn man sieht, dass er, ich glaube, auf der dritten oder vierten Etappe war das schon 1,5 Minuten durch einen Reifenschaden verloren hat. Mhm. Und war aber in den Bergen wirklich teilweise der Einzige, der mit Chris Froome mithalten konnte. Wenn man da zum Beispiel an diese Etappe am Mont Ventoux denkt, wo er auf das Motorrad draufgefahren ist bis dahin, oder aber auch die eine Bergankunft, wo er der Einzige war, der mit Froome mitfahren konnte. Also vom Potenzial her auf jeden Fall jemand, der ganz vorne bei der Tour mitfahren kann, aber es fehlt halt immer dieses Quäntchen Glück.
Fehlt das Glück oder ist er im Kopf? Also weißt du, vielleicht braucht er einfach so eine längere Anlaufzeit als alleiniger Kapitän in einer Mannschaft. Das
Problem,
dass er zu früh überfordert war.
War halt, dass er nicht die alleinige Kapitänsbinde sozusagen hatte, wenn man das mal in der Fußballsprache sagt. Ja, da war immer noch ein TJ van Garderen dabei, der aber im letzten Jahr so enttäuscht hat eigentlich, dass man jetzt gesagt hat, Port wird bei der Tour der Kapitän sein.
Mhm. Ich bin gespannt. Also ich finde ihn ja durchaus sympathisch. Er war das auch, der geschwommen ist jetzt im Winter wieder, ne?
Ja, der schwimmt irgendwie ganz viel und verkauft auch irgendwelche Schwimm-Fitness-Programme. Ach, Quatsch, und
das wusste ich wiederum nicht. In welchen dunklen Ecken des Internets treibst du dich denn da rum?
Es läuft auf diversen Fernsehsendern auch öfters in der Werbung.
Ah, ich schaue zu wenig Fernsehen vielleicht.
Das kann sein.
Okay. Ah, das wusste ich nicht. Also auf dem Sender mit E am Anfang und Sport am Ende, oder was?
Muss ich ja noch es könnte sein.
Ah, okay. Naja, aber finde ich auch, ich finde sowas ja einen sympathischen Ansatz. Die Leute, die nicht nur immer stumpf ihre Kilometer runterspulen, sondern auch mal was anderes machen. Also, Tour d'Amanda, Richie Port, Gesamtsieg und zeigt sich in guter Form. Ich drücke ihm ein bisschen die Daumen. Ich mag den ja. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie so ein
vielleicht, weil er so viel Pech hat.
Ja, das kann sein. Das so Underdog ist er ja nicht, aber so Außenseiter auch nicht so richtig, aber naja. Du hast ja ein Rennen, habe ich noch nie was von gehört. Knuddelrennen. What?
Das Cadel Evans Great Ocean Race.
Aber warum Knuddelrennen?
Der ehemalige Spitzname von Cadel Evans.
Jetzt sind wir aber ganz weit, ganz tief drin in der Aufnahme. Was? Jetzt hier passiert komische Sachen im Internet bei mir. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich noch wunderbar. Genau, und das war...
Moment mal kurz, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber Knuddel hieß Cadel Evans?
Ja, war einer seiner Spitznamen mal.
Aber woher weißt du denn... Also, ich dachte ja schon immer, der Chris wäre verrückt, aber... naja. Okay, ich nehme es jetzt einfach mal so als gegeben hin, dass ich nicht weiß, wie der Spitzname von Cadel Evans so war. Aber das ist etwas, das ich weiß schon, welchen Kollegen ich fragen werde, ob der das weiß. Und wenn er das rausfindet, dann. Ich werde mit ihm Nachtisch oder so. Okay, das Knuddelrennen.
Ja, genau, auch ein World Tour Rennen. In diesem Jahr zum ersten Mal ein World Tour Rennen. Und es gab einen Sieg eines Deutschen, der ja, für mich eigentlich auch etwas überraschend, durch Nikias Arndt kam.
Ich habe dem letzten Jahr einen Flieger Tipps gegeben, als wir uns unterhalten haben. Deswegen startet er diese Saison richtig durch.
So, okay. Ja, er war auch schon bei der Tour Down Under am Start, aber konnte sich da im Sprint nicht so hervortun. Aber dieses Cadel Evans Race ist halt von der Topografie auch etwas schwieriger. Und es waren zum Schluss wirklich nur noch ein paar schnelle Leute dabei und richtig gute Fahrer. Und ja, auch wieder Richie Porte hat dort eine zentrale Rolle gespielt, hat da kurz nach der letzten Steigung nochmal angegriffen und war es sogar Chris Froome persönlich, der Richie Porte mit einer Ablösung zurückgeholt hat und dann konnte sich im Sprint Nikias Arndt durchsetzen.
Letztes Jahr, ich erinnere mich noch, bei der Tour of Yorkshire, die ja auch in so eher welligem Terrain war, da war er auch ganz gut unterwegs. Also ich weiß nicht, scheint wohl ein Fahrer zu sein, der in so, der ist ja noch relativ jung jetzt, in so welligen Gegenden ganz gut dabei ist.
Ja, hat auch einen sehr unorthodoxen Sprintstil. Also zum Beispiel diesen Sprint ist er fast komplett im Sitzen gefahren.
Okay.
Aber ist damit sehr erfolgreich. Naja,
genau. Also wer Erfolg hat, hat recht. Okay. Nikias Arndt, herzlichen Glückwunsch. Ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich ihn damals nicht einfach auf ein Interview angequatscht habe. Weil mittlerweile wird, also auch damals war es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber
das und hätte man. Ich habe natürlich auch immer noch vergessen, er hat ja schon einen Grand Tour-Etappensieg.
Ach echt?
Ja, im letzten Jahr beim Giro, die letzte Etappe. Hat eigentlich Giacomo Nizzolo gewonnen, der wurde aber dann disqualifiziert und dadurch hat Nikias Arndt die Etappe gewonnen.
Stimmt, aber das ist auch, das finde ich auch immer komisch, weil da muss ich immer wieder an Robert Förster denken, der auch einmal in Mailand die letzte Etappe vom Giro gewonnen hat, glaube ich. Oder war das in der Vuelta in Madrid?
Nee, ich glaube, der hat 2006 die Schlussetappe gewonnen beim Giro.
Nie irgendwie, also ich glaube, das einzige und erste Mal, dass er bei einer Grand Tour eine Etappe abgeschossen hat, aber dann sowas irgendwie Bewegendes oder Herausragendes oder wie man das auch bezeichnen mag. So, wo sind wir denn? Ich bin von den ganzen Tabs und alles. Jetzt kommen wir dahin, das kann ich aussprechen. Das nächste auch. Dubai-Rundfahrt. Da wiederum habe ich was mitbekommen. Das war so die erste, also Nikias Arndt-Sieg habe ich mitbekommen. Und bei der Dubai-Rundfahrt, da habe ich auch mitbekommen, dass, wie soll man sagen, Kittel ganz gut drauf ist, dass Kittel sich gerne prügelt und was gab's noch?
Alle Etappen. Dass Degel ganz gut drauf ist.
Dass Degel ganz gut drauf ist, genau. Das war so die Quintessenz des Ganzen.
Ursprünglich waren bei dieser Rundfahrt, meine ich, 5 Etappen angesetzt, aber eine Etappe konnte aufgrund eines Sandsturms nicht gefahren werden und dadurch fiel eigentlich die einzige schwierige Etappe zum Hatterdamm weg, ja.
Ja. Deswegen war es eher so eine Rundfahrt, die auch nur von Sprintern gewonnen werden konnte, sozusagen. Kann man das so sagen? Ja, ne?
Ja, Marcel Kittel hatte die Rundfahrt im letzten Jahr schon gewonnen. Da hat er sich an diesem Hatterdamm übrigens auch ganz gut geschlagen. Und ja, es haben tatsächlich, wurden alle Etappen von Deutschen gewonnen. 3 Etappen hat Marcel Kittel gewonnen. Einmal hat John Degenkolb sogar einen Massensprint gewonnen. Und ja, die Quintessenz war so ein bisschen, dass Kittel momentan besser in Form ist als Mark Cavendish.
Aber da möchte ich gerne, Dumbo.
Rolf Aldag.
Ja, genau. Rolf Aldag, von heute habe ich das Interview noch gelesen. Lass den Kittel in Dubai gewinnen, wir gewinnen bei der Tour. Und da, das fand ich, habe ich kurz innerlich jubiliert und das ist es ja auch. Ne? Also Mark Cavendish hat es auch damals schon zu Greipel gesagt, ne? Gewinn du die kleinen Scheißrennen. Bei Greipel hat er vielleicht ab und zu dann doch noch seinen Meister in ihm gefunden. Aber na, wenn du am Ende des Jahres fragst, wer hat die Dubai-Tour gewonnen, dann ist das relativ egal im Vergleich zu, wer hat 5, 6, 7 Etappen bei der Tour gewonnen.
Ja, das ist halt die Frage, ja. Aber ja gut, ich habe das auch gelesen, aber es waren halt auch so, ja, mehr oder weniger ein paar Ausflüchte dabei. Also auf der einen Etappe hat er einen Plattfuß gehabt, mit dem er gesprintet ist. Auf der anderen Etappe war er am Zaun eingebaut und dann auf der, ja.
Die Schaltung war es einmal.
Genau, die Schaltung war einmal scheinbar nicht funktioniert. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einem Plattfuß noch irgendwie auf Platz 5 in der Massensprint gehst.
Doch, das habe ich gesehen. War es nicht sogar Dritter? Ich glaube, ja, das ist ja auch egal. Also ja,
Das kann ja höchstens ein Schleicher gewesen sein. Also wenn der Reifen platt ist, dann fährst du nicht mehr weiter.
Ein Cavendish fährt auch ohne Reifen auf den erst zweiten, dritten Platz. Ja, sage ich auch. Aber weißt du, diese Ausreden werden auch von anderen immer wieder benutzt. Da eingebaut, da das. Vielleicht hat Kev einfach jetzt sein Pech aufgebraucht. Ich finde das ja schön auch, dass Kev so polarisiert und ich dann eher zu denen gehöre, die zu ihm noch so ein bisschen halten. Ja, aber wie gesagt, ne, Kittel soll jetzt mal ruhig seine Rennen gewinnen. Kann er am Ende der Saison auch sagen, er hat seine 10 Rennen gewonnen, ist ja schön und gut. Dass dann Dubai und rund um den Münsteraner Kirchturm dabei ist. Ich hole immer wieder gerne die Statistik raus. Man schaue sich an, wie viel Grand Touren Mark Cavendish gewonnen hat und wie viel Marcel Kittel gewonnen hat. Und dann kann man das alles mal ins ganz rechte Licht rücken.
Das Grand Tours haben sie beide keine Grand Tour Etappen.
Ja, ja. Aber habe ich Grand Tours? Etappen ja. Natürlich. Ja.
Ne? Ja, aber es gibt noch eine Szene, über die wir sprechen müssen,
ja.
Und die auch heiß diskutiert wurde, nämlich dieser Ellbogenschlag von André Griffko ins Gesicht von Marcel Kittel.
Ja. Habe ich meine Meinung dreimal zu geändert. den Schlag selber konnte man ja nicht richtig sehen. Oder habe ich nicht?
Nein, man konnte nur das blutende Gesicht sehen.
Genau. So, das heißt, man muss sich einerseits auf die Aussage von ihm verlassen, dann muss man sich auf die Aussage von, und dann dachte ich mir schon, so wie er sich da geäußert hat, weiß nicht so recht, bla 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 bla. Dann habe ich mir, kam ja, ich glaube, noch am gleichen Abend ein Statement von Griffko und da dachte ich, ach, schau an, kann man ja auch aus der Perspektive sich mal anhören. Und dann wiederum dachte ich mir, da hat der Kittel einen auf Diva gemacht, hat mal einen zurückgekriegt und dann war es wieder gut. So, mit der Meinung war ich dann da. Und ich fand das, was der Griffko da gesagt hat, das klang auch für mich sehr, sehr schlüssig. Upsala, Entschuldigung, falls da mein Ton jetzt gerade weg war.
Ja.
Dann wiederum kam eine dritte Kehrtwende.
Revision, ja.
Revision, genau. Ich habe mal ein drittes Mal überdacht. Als mir jemand, ein Insider, zutrug, ich solle mal bitte einfach bei YouTube Griffko und Thomas Pfoten eingeben. Und ich so, hä? Was? Und das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich mach's gerade mal, aber ich glaube, ich finde da nichts. Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass es bereits mal eine Situation gab zwischen dem Herrn Griffko und Thomas Pfoten, wo die zwei sich fast an die Wäsche gegangen sind und mir dann zugetragen wurde, dass Griffko wohl kein ganz unbeschriebenes Blatt ist. Naja, und dann dachte ich mir, okay, dann ist vielleicht doch was dran. Also es scheint wohl zwei getroffen zu haben, die beide keine Kinder von Traurigkeit sind und dementsprechend, ja, Mai. Das heißt, was hast du denn für so eine Meinung dazu? Also
so wie ich es verstanden habe, war es ja so, dass es
genau. Erzähl erstmal, was passiert ist so richtig. Also nicht so
verschiedene wie Mannschaften versucht haben, eine Windkantensituation aufzubauen. Alle wollten irgendwie vorne fahren und dann ja wurde Marcel Kittel wohl etwas abgedrängt und hat dann zu den Astana-Fahrern gesagt, nicht so, hier geht's nicht um Leben und Tod, so nach dem Motto. Und dann ist diese Aktion dabei wohl herausgekommen. Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist ja kein Geheimnis, dass vor allem in den Massensprints es dann ja mit teilweise auch Hieben und Schlägen zugeht. Und ja, das ist jetzt, muss ihn natürlich auch extrem unglücklich getroffen haben mit dem Ellbogen. Das ist dann gleich so, also du konntest ja auch sehen, der hatte hinterher einen richtigen Cut über dem Auge. Also.
Wobei, da muss ich sagen, ohne jetzt das vergleichen zu wollen. Ich habe auch mal mit dem Ellenbogen eins auf den Schädel gekriegt. Das ist halt auch echt so eine ungünstige, das ist halt sehr hart und je nachdem, wo du am Ellenbogen am Kopf getroffen wirst, geht das halt schnell. Also ich muss hinterher auch genäht werden. Das
ja,
ist schon.
Du, also rein praktisch gesehen hast du ja auf dem Fahrrad in dem Moment auch gar nicht viele andere Möglichkeiten, mit irgendwas zu schlagen. Nimmst du eine Hand vom Lenker, aber das läufst du immer Gefahr, dass du dich selbst vom Rad haust.
Ja. Ja, ja. Also das war, ja. Also am Ende, ich bin unentschlossen. Ne? Zuerst war ich, dachte ich, war ich pro Griffko, dann war ich kontra Griffko und jetzt bin ich irgendwie so, wie soll man sagen, neutral wieder. Ich sag mir, da hat wohl der Richtige den Richtigen erwischt. So ungefähr. Beide keine Kinder von Traurigkeit, also ist schon in Ordnung, dass die sich da angegeben haben. Mallorca-Rundfahrt wäre dann unser nächster. Das war für mich bisher immer, ist das so traditionell irgendwie, ja, ist Mallorca so der Start für mich in die europäische Radsaison.
Ja, heißt ja offiziell Mallorca-Challenge. Also es ist ja keine Rundfahrt in dem Sinne, weil es keine Gesamtwertung gibt, sondern es besteht aus einigen kleinen Einzelrennen, die Tag für Tag dort abgehalten werden. Mhm. Ja, und da gibt's halt zunächst eigentlich immer so eine Sprinter, ein Sprinter-Teilstück, das am Anfang, glaube ich, André Greipel in diesem Jahr gewonnen hat. Mhm. Und dann gibt's halt ein paar schwierigere Teilstücke, die über die, ja, eigentlich den meisten begabten und begeisterten Hobbyradfahrern auch bekannt sein sollten auf Mallorca, zum Beispiel über den Puig Major oder ich glaube, einen Tag sind die auch diesen Anstieg gefahren, den man besser als Tankstelle kennt.
Ich war noch nie auf Mallorca, also muss ich zu meiner Schande oder so. Okay.
Ja, aber da gibt's also ganz, ganz, ganz viele bekannte Anstiege, die auch dort bei den Profis gefahren werden. Und ja, Tim Wellens hat sich da als Spezialist einmal mehr für das schlechte Wetter herauskristallisiert.
Ich dachte, auf Mallorca ist immer gutes Wetter, also auch eine Lüge.
Ja, natürlich auch nicht in den Frühjahrsmonaten teilweise. Also hast du auch mal Regen und Kälte. Und die eine Trofeo war halt gekennzeichnet im Finale durch diesen Regen und da hat halt der Tim Wellens sogar Alejandro Valverde geschlagen, aber bedingt dadurch, dass er halt vorher mit in der Ausreißergruppe war. Und auf diesem Teilstück haben sich halt auch die Deutschen Emanuel Buchmann und Silvio Herklotz sehr gut verkauft und sind dort vorne mit reingefahren. Und ja, zum Schluss gab es dann noch wieder eine Angelegenheit für die Sprinter. In Palma, glaube ich, selbst ist die Ankunft gewesen und da fährt man auch, sind sie, glaube ich, vorher über den Col de Sacreux gefahren. Das ist halt so ein, ja, auch so ein ortsbekannter Anstieg und da haben, glaube ich, Nairo Quintana und Alejandro Valverde, die haben zwischendurch mal ihre Form getestet, sind da aus dem Feld rausgefahren, wurden dann aber, hatten auf dem flachen Kurs keine Chance zum Schluss und da gab es dann, glaube ich, diese Szene, wo der Daniel McLay hat das zwar gewonnen, aber wurde zuerst nicht zum Sieger erklärt, weil das Zielfoto so knapp war, dass man da wirklich dreimal hinschauen musste. Und im Ziel gab es dann halt noch diese Szene, dass der mit einem Fotografen kollidiert ist.
Okay, also alles mitgenommen, also alles abgerissen, was da abzureißen war.
Ja, sozusagen. Aber es stellt sich natürlich auch wieder die Frage, warum.
Was treiben die sich darum?
Die Fotografen, ja.
Genau, ja. Also. Ja, die Fahrer haben schon einen Job da, aber ja, das wird sich ja wieder auch diese Saison, die Diskussion um die Motorräder habe ich ja letztens auch, ist auch schon mal wieder irgendwo aufgeflammt. Ich glaube, das wird eine Neverending Story sein. Also ich glaube, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass das uns wohl immer begleiten wird. Was will man machen?
Ja, aber es war ja ein stationärer Fotograf, also es war jetzt nicht einer auf dem Motorrad.
Ja, aber aber der ist ja trotzdem, was treibt er sich da so im Zielbereich rum, dass er andere Menschen gefährden kann?
Ja, denke ich mir auch. Mit der Kamera muss man ja nicht 5 Zentimeter vor die Nase der Fahrer gehen.
Ja, genau.
Hat ja perfekt. Auch ein Objektiv.
Dafür gibt es Objektive. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja.
Ja, machen wir weiter.
Machen wir weiter. Wir haben viel zu erzählen, deswegen halten wir uns diesmal auch nicht sehr lange bei den einzelnen Rennen auf. Ich habe auch gesehen, eins haben wir schon übersprungen, ohne dass wir es wollten. Habe ich jetzt rausgekürzt schon. So, jetzt wird's schwierig für mich. Grand Prix Marseillaise. Das hätte ich noch hingekriegt. La Marseillaise. Genau.
Der Auftakt in Frankreich, der Saisonauftakt, auch tatsächlich gewonnen vom französischen Meister Arthur Vichot. So in einem Sprint einer kleinen Gruppe. Mhm. Ja, ist halt so ein Tagesrennen an der französischen Küste, das traditionell eigentlich den Auftakt zur französischen Radsportsaison bildet. Und dann danach gleich das erste sozusagen Mehretappenrennen in Frankreich, der Étoile de Bessèges, also der Stern von Bessèges. In der Gesamtwertung gewonnen von einem jungen Franzosen. Da muss selbst ich mich strecken, um den richtig auszusprechen wahrscheinlich. Lilian Calmejean, würde ich jetzt sagen.
Ach, du bist jetzt auch viel zu schnell für mich gerade. Ich komme ja gar nicht mehr mit. Wie fasse ich das denn? Ja. Wie spricht man den aus? Lilian Calmejean. Ja, also das kann ich noch besser aussprechen als den Namen des Rennens. Okay, das erste Mehretappenrennen, französische.
Genau, also es gibt ja sozusagen, glaube ich, auch ein, zwei schwerere Abschnitte, aber schwer halt in Anführungs- und Abführungszeichen, ja. Also unter anderem hat Alexander Christoph dort bewiesen, dass er sehr gut in eine sehr gute Frühform hat. Auch schon, hat er eine Etappe gewonnen. Ja, und zum Schluss gab es dann ein Zeitfahren, das dann, glaube ich, Toni Galopin für sich entschieden hat, aber in der Gesamtwertung eben dieser junge Franzose vorne.
Okay. Ja, machen wir
gehen mal weiter, die Küste runter.
Ja, die Küste, es liegt Valencia, du hast in Spanien gelebt, nicht ich.
Genau, Valencia liegt ist an der Küste? Die Mittelmeer, ja genau, die Mittelmeerküste weiter runter.
Warte mal, das muss ich aber Google Maps. Also, welche Costa ist das? Costa, das ist südlich der Costa Dorada.
Costa Blanca.
Valencia, boah, bin ich schlecht in Geografie. Valencia, Google Maps. Weil ich war doch, aber das ist, welche Provinz ist das denn eigentlich?
Valencia.
Ja, ach so, das ist die, ja, das ist dumm. nein, ich möchte da jetzt nicht hinfahren. Also, ich würde da schon gerne hinfahren. Ah, okay. Hätte ich jetzt, Murcia, okay. Ich bin wieder im Bilde, sozusagen, mit meinem.
Ah, okay, jetzt hast du auch deine Geografiekenntnisse.
Ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich hin will. Also, Valencia, wie heißt das Rennen? Grand Prix de Valencia, Valencia-Rundfahrt?
Vuelta a Comunidad de Valencia, glaube ich.
Ja, man kann es sich auch einfach machen, ne?
Ja, zu Deutsch die Valencia-Rundfahrt.
Genau. Toni Martin, also steht hier, Toni.
Genau, Toni Martin mit seinem ersten Saisonsieg und gleichzeitig auch seinem ersten Profisieg im Trikot des Teams Katjuscha Alpecin. Genau, wie es ja jetzt heißt. Und hat dort aus einer kleinen Gruppe heraus, hat er sich abgesetzt und ja, einen relativ spektakulären Solosieg herausgefahren. Ich glaube, es war die zweite Etappe der Rundfahrt, die Toni Martin da für sich entscheiden konnte.
Bei solchen Situationen, ich hab das von den Ausschnitt gesehen auch, frage ich mich, warum versucht er sowas nicht öfter? Das erinnert mich so ein bisschen an den ganzen, an Vinokurov früher, weißt du, wie er in Paris damals die letzte Etappe gewonnen hat. Auch so ein bisschen an, ich will nicht sagen Jens Vogt, der öfter mal so Solo-Ausritte dann da versucht hat, aber so kurz oder nicht ganz nah am Ziel, aber auch nicht so ganz kurz vorher. Warum versucht er sowas nicht? Also er ist doch tempobeständig und er sollte doch sowas eigentlich gut können.
Aus kleinen Gruppen heraus sicherlich, aber so jetzt aus einem geschlossenen Peloton heraus würde ich ihm das nicht so zutrauen, weil er zum Beispiel, denke ich, nicht so den Antritt hat wie einen Fabian Cancellara, der sowas oft gemacht hat, oder ihm fehlt da halt einfach so
die Punch. Ja, dann soll er sich zurückfallen lassen, weißt du, und dann so ganz langsam dein Tempo aufnehmen.
Okay.
Oder so links vorbei.
Ja, aber sowas auf welligem Terrain, so mit Dritt- und Zweitkategorie Bergen, also das passt schon gut zu ihm und das macht er ja, probiert er auch öfters mal.
Aber viel zu selten, finde ich noch. Also ich würde ihm da gönnen, wünschen, dass er mal weniger nachdenkt und mehr Selbstvertrauen und solche Sachen nimmt. Weil, wenn man ehrlich ist, außer Zeitfahren macht er, klar, wenn er sich jetzt mit der Rolle desjenigen, der Sachen vorbereitet, der Gruppen wieder zurückholt und so weiter, wenn er damit zufrieden ist, ist es ja okay, da will ich ihm ja nicht dafür, ne, ist ja sein Bier. Aber ich finde es schade, dass er da dieses Talent so wenig nutzt. Ich würde mir wünschen, das öfter von ihm zu sehen.
Ja, aber er hat ja jetzt auch den Fokus etwas mehr auf die Klassiker noch gelegt. Mhm. Wenn du dran denkst, im letzten Jahr war eigentlich Toni Martin bei Paris-Roubaix der entscheidende Mann, der fast 40, 50 Kilometer die Gruppe mit Tom Boonen gezogen hat. Ansonsten wären die ja auch nicht durchgekommen.
Ja, das stimmt. Ja.
Und in diesem Jahr kann er die gleiche Rolle eigentlich für einen Alexander Christoph spielen. Mhm.
Ich finde ja so Teamplayer auch toll. Ich fände es nur schade, wenn er es weniger aus seinem Talent macht, als es eigentlich möglich wäre, um es so rum auszudrücken. Aber naja, rege ich mich schon wieder auf hier.
Ja, er macht schon viel daraus. Also niemand hätte erwartet, dass er im letzten Jahr nochmal Zeitfahrweltmeister macht oder wird, besser gesagt.
Ja, und das stimmt ja auch.
Also es war schon eine ziemliche Überraschung.
Es ist schon Meckern auf hohem Niveau, da gebe ich dir vollkommen recht, aber trotzdem. In solchen Situationen denke ich mir immer, was hätte man da noch mehr draus machen können? Oder was? Aber er hat ja jetzt vielleicht noch ein paar gute Jahre noch bei Katusha. Dann werden wir mal weitersehen.
Genau, ja, und
Quintana?
Genau, bei der Rundfahrt hat Nairo Quintana auch erstmals gezeigt, was er so drauf hat in diesem Jahr. Relativ beeindruckend bei einer Bergankunft. Hat er alle anderen ja relativ deutlich distanziert. Zweiter ist, glaube ich, an dem Tag Mehavi Kudus geworden vom Team MTN. Und ja, war schon sehr beeindruckend, was der Nairo Quintana da für eine Frühform an den Tag gelegt hat.
Also da habe ich auch gedacht, holla, die Fall. Also als ich das gesehen habe, dachte ich an, ich glaube, wenn er sich nicht dieses Jahr mit dem Double da übernimmt, was er ja anpeilt, da kommen wir später noch zu, wenn er sich damit nicht übernimmt, glaube ich, dass es Froome dieses Jahr, vorausgesetzt die Saison läuft jetzt ohne irgendwelche großenartigen Überraschungen, dann wird es dieses Jahr schwerer als jemals zuvor für Froome, oder? Ich glaube.
Ja, bei der Tour ist halt da sehe ich das Problem, dass der Parcours nicht so auf Quintana zugeschnitten ist. Also es gibt jetzt nicht so viele Etappen, wo es lange Anstiege gibt, wo er großartig da Zeit rausfahren könnte. Und von daher denke ich, er spekuliert auf den Giro und dann schaut er, was bei der Tour noch geht. Also da sehe ich Froome momentan relativ einsam an der Spitze.
Echt? Bin ich gerade jetzt im Moment auch so drauf, weil ich mir denke, okay, von Froome hat man, also der Froome muss ja auch erstmal was auf den Tisch legen.
Ja, ich glaube, also dieses Rennen, was wir halt vorhin ausgelassen haben, um es nochmal zu erwähnen, die Harald Sun Tour, die nicht in diesem Jahr von ihm gewonnen wurde, war seit 2012 das erste Rennen, das Chris Froome als erstes in der Saison bestreitet und das er nicht gewinnt.
Siehst du? Sag ich ja. So, meine Rede. Und das ohne, dass ich es wusste. Das sind alles bei mir ein Kaffeesatz. Ja, also ich bin gespannt. Also obwohl ich nach wie vor Chris Froome die Daumen drücke bei der Tour dann, obwohl er ja meine Lieblingsklamottenfirma verlassen hat, obwohl das alles der Fall ist, glaube ich, dass es für die Spannung natürlich immer schön ist. Also da habe ich am liebsten, wenn ich nicht so Präferenzen wie damals in den Mitte der 2000ern habe, dann ist ja vor allen Dingen wichtig für mich, dass es spannend ist.
Ja.
Ja, Quintana, Valencia-Rundfahrt, ging es zur Sache. Als nächstes kommen die ersten richtigen italienischen Rennen, die gefahren wurden.
Genau, dann gab es auch den Saisonauftakt in Italien, traditionell mit dem Grand Prix Costa degli Etruschi, also dem großen Preis der Etrusker.
Ich finde diese martialischen Namen bei den Italienern schon ganz nett. Also es hat was. Also nicht wie rund um den Finanzplatz Frankfurt Eschborn oder so. Das
sind halt noch traditionelle Rennen sozusagen.
Ja, das sind halt noch Namen.
Noch nicht von Firma Hugendubel XYZ gesponsert.
Genau. Wobei Hugendubel natürlich als Buchhandel, als alter traditioneller Münchner Buchhandel, jetzt auch Berechtigung hat. Aber du hast schon recht. Hugendubel.
Ist natürlich, muss man dazu auch sagen, ein Rennen, was jetzt nicht so hochkarätig besetzt ist. Also prominentester Fahrer, der an den Start gegangen ist, war eigentlich Diego Lisi und war auch der große Favorit. Trotzdem hat es keiner geschafft, am diesem letzten kleinen Anstieg an seinem Hinterrad zu bleiben und somit hat er mit wenigen Sekunden Vorsprung auf das jagende Feld dieses Rennen gewonnen. Und das zweite Rennen, was traditionell in Italien dann am Anfang der Saison stattfindet, ist die Trofeo Liguellia. In diesem Jahr gewonnen von Fabio Felline. Und bei Fabio Felline denken sicherlich viele immer noch an den schweren Sturz, den er im letzten Jahr hatte. Ja, ich glaube, es war beim Amstel Gold Race, als er sich selbst irgendwie ins Vorderrad gefasst hat und dadurch auf den Kopf gestürzt ist.
Ich erinnere mich, dunkel, aber sehr schmerzhaft.
Ja. Aber auch eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Ich glaube, er hatte sogar einen Schädelbruch und ist dann zurückgekommen und hat jetzt wieder einen Sieg einfahren können.
Ja. Oh, will ich gar nicht hören. Ein Schädelbruch. Oh, Gottes Willen. Machen wir schnell weiter, bevor die Italiener mir noch mehr den Tag versauen. Kommen wir zu einem Rennen, wo am Abend vorher in der Bar ausgemacht wurde, hey, pass auf, Valverde, mache du, habe Ruhe, alles gut, du gewinnst, letztes Jahr hast du gewonnen, dieses Jahr gewinnst du, gewinn die nächsten 10 Jahre noch, ist egal. So ist es gelaufen, machen wir uns nichts vor.
Ja, ist halt die übliche Murcia-Rundfahrt gewesen, wobei diesem Jahr kann man nicht oft genug loben, ein spektakuläres Solo von Alejandro Valverde, der
Da ist doch keiner nachgefahren mehr. Der hat das gekauft.
Ja, also, ja gut, wenn man sich also irgendwie 70 Kilometer vor dem Ziel absetzt und dann das so durchzieht, also Chapeau. Und,
ja, klar, also ne, glaube ich, Kategorie 2er Berg, vorher hatten noch zwei andere Fahrer das Rennen bestimmt, Kategorie 2er Berg, er hat sich dann vom Feld abgesetzt, richtig angetreten, ist glaube ich relativ schnell auf 3 Minuten weggefahren und diese 3 Minuten wurden dann nicht mehr eingeholt bis zum Ende des Rennens, habe ich glaube ich so richtig zusammengefasst, oder ist noch auf 2,5 Minuten eingedampft.
Ja, genau, also hat sich ja sozusagen an der Schwierigkeit des Tages eigentlich schon aus dem Staub gemacht und dann ward er nie wieder gesehen, ja. Mhm. Aber bei dem Rennen auch vom Team Bora Hansgrohe, Patrick Konrad aus Österreich, Dritter geworden. Mhm. Und auch Silvio Herklotz und Emanuel Buchmann wieder sehr gut platziert.
Mhm. So die ganzen jüngeren deutschen Fahrer, die in diesen Teams da unterwegs sind, alle so mit keinen spektakulären Vorstellungen, aber so alles solide. Also das macht einem so ein bisschen, mir ist sowas auch ein bisschen lieber, als wenn die jetzt schon irgendwelche großen Dinge abschießen. So, das sollen sie lieber in 2-3 Jahren, aber die bauen gut auf, hat man den Eindruck.
Ja, da sieht man, also die scheinen da einen gut systematischen Saisonaufbau auf die Höhepunkte hin haben. Und bei Bora hat man ja auch gesagt, man will da irgendwie langfristig auch deutsche Fahrer in Richtung Rundfahrten aufbauen. Ja, und das macht auf jeden Fall Hoffnung.
Ja, also gute Arbeit. Ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, was Hans Grohe überhaupt für eine Firma ist, also was sie überhaupt machen. Nein, wusste ich nicht.
Achso.
Und das habe ich dann in einem Kneipen- oder Gaststättengespräch, ging es dann auf einmal, in anderem Zusammenhang kamen wir auf so Amabaris-Maratouren und so weiter und so fort. Und dann fiel der Name Hans Grohe. Und in dem Moment hat es bei mir auch noch nicht geschaltet. Aber dann später, erst so im Laufe des Abends, dachte ich, Hans Grohe, ach ja klar, das ist ja auch der Sponsor von Bora. Also Team, der Co-Sponsor vom Team Bora. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich muss meine Leitung sagen.
Hast du noch nie auf die Badarmaturen auf irgendwelchen...
Doch, haben wir ja hier sogar selber im Bad. Also ich wohne hier in der Mietswohnung, wir haben da selber so Hans Grohe, da habe ich noch nie drauf geachtet.
Ja. Aber was, um zum Rennen zurückzukommen, also für alle, die es sich mal anschauen wollen, es gibt ein Video oder ein Video mit einer sehr spektakulären Szene von Alejandro Valverde, wie er wirklich bei Tempo 70 abhebt und es aber trotzdem schafft, sein Rad irgendwie unter Kontrolle zu halten.
Habe ich dich gesehen. Hast du den Link irgendwo parat? Ist der...
Ja, kann ich ja auch kurz. Kann ich dann reinstellen?
Ja, das wäre super, weil ich habe das, ist an mir vorbeigegangen. Also der ist da quasi, hat den Grip verloren, oder was?
Der ist einfach über eine Bodenwelle gefahren und die hat ihn sozusagen ausgehebelt.
Okay.
Aber er hat dadurch sein Rad nicht aus der Beherrschung verloren, sozusagen, ja.
Also könnt ihr im Link jetzt sehen und dann.
Hier gefunden. Ich stelle es kurz in den Chat einfach rein.
Ja, mach das, dann haben die anderen auch was davon. Dann gucken wir uns jetzt, liebe Zuhörer, die ihr nur zuhört, habt ihr jetzt einen Moment Pech gehabt. Also jetzt mal gucken, direkt mal Ton aus. Ist schon aus. Ja. Okay, also ich kann das jetzt kommentieren. Das ist ja noch eine Zeitlupe, das ist ja an einer Kurve. Und
aber da, das ist ein
mein Paradebeispiel
dafür, wie gut diese Radprofis eigentlich mit ihren Arbeitsgeräten umgehen können.
Das sieht man ja. Wahnsinn. Ich glaube auch, dass unser Eins, also du noch besser als ich, aber unser Eins fällt halt nicht regelmäßig auf die Nase und beherrscht das Rad ein bisschen. Aber auch nur, weil wir uns, aber wenn wir uns auch nur im Ansatz in solche, ich sag mal ganz vorsichtig so, nicht Randbegebenheiten, aber so, wenn wir alles so ausreizen würden, wie es die Profis machen, also wenn wir wirklich in diese Extremsituation uns bringen würden, dann würden wir, glaube ich, auch viel öfter auf der Nase liegen.
Auf jeden Fall, ja.
Also das
und vor allem, das sind ja auch ganz andere Geschwindigkeiten. Also da hast du ja nur Millisekunden Zeit, um zu reagieren.
Ich glaube, und da die denken auch gar nicht nach, sondern das ist alles Instinkt, was dann da passiert. Ja. Krass. Ja, der kann sogar, der Herr Valverde kann fliegen. Ja. Bleiben wir in Spanien, in der Gegend, wo ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch meinen Urlaub mal verbringen durfte. Oh, das ist schon ewig her, sehe ich gerade. Andalusien-Rundfahrt.
Genau, ja, die Andalusien-Rundfahrt hat gestern begonnen. ein weiteres relativ schwieriges Vorbereitungsrennen in Spanien. Mhm. Und ich darf auch dazu sagen, ja, die erste Etappe gestern wurde in Rincón de la Victoria gestartet, wo ich auch selbst mal kürzere Zeit gewohnt habe und kannte die Strecke dadurch so ein bisschen. Die sind halt nach Granada gefahren.
Ja,
und da war genau, ja. Und die Leute, die halt dabei waren, waren halt schon relativ hochkarätige Fahrer, wie zum Beispiel Alberto Contador, Alejandro Valverde, Mikel Landa, Wouter Poels und, auch Thibaut Pinot unter anderem. Und gestern, ja, bei der ersten Etappe, hätte man gar nicht gedacht, gab es schon,
direkt auf die Fresse.
Direkt auf, also den ersten Berg des Jahres hat Alberto Contador direkt zur vollen Attacke genutzt und hat sich da wirklich ausgetobt und ja, kam dann über die Kuppe dieses Berges zusammen mit Alejandro Valverde. Am Ende lief dann aber eine kleinere Gruppe wieder zusammen, aus deren Sprint Alejandro Valverde die Etappe gewonnen hat.
Also ich habe daraus folgende Lehren gezogen. A, ich muss viel mehr darauf achten, dass ich das rote Trikot anfange zu hassen, weil am Anfang habe ich so gedacht, ah, okay, drauf geguckt. Ich hatte gestern Abend zum Glück ein bisschen Zeit und habe mir so ein bisschen so, du hattest den Link geschickt, irgendwie ab Minute 8:30 oder so geht's rund. Da habe ich reingeguckt und dachte ich mir, ah, wenn der Thomas das sagt, dann lohnt sich das bestimmt. Und habe mal reingeguckt. Und dann dachte ich so, hatte mir gar nicht vorher so richtig durchgelesen, wer da mitfährt und alles. Und dann dachte ich so, rotes Trikot, okay, gibt Gas, rotes Trikot, wer ist das? Trek Segafredo? Mollema? Ist Mollema dabei? Nee, ist viel zu dumm. Also, nee, der sieht anders aus, schwarz, Mollema nicht. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, das ist ja der Contador. Wirklich, also, fuhr natürlich sofort auf Krawall. Meine große Hoffnung, ne, der alte Mann verliert immer Kraft über die Saison und das hält er nicht ewig durch. Das war so mein Gedanke dann.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, also das Trikot ist für mich, ist von generell von Trek, Segafredo ist eines der schönsten, finde ich, in diesem Jahr.
Findest du?
Fahrerfeld. Ja.
Ich bin noch unentschlossen. Also ich fand diese Trek-Trikots, dieses Schwarz mit den weißen Streifen und dem Weiß oben früher, fand ich nicht so toll. Jetzt bin ich noch unentschieden. Aber ich mag das, glaube ich, generell nicht so super gerne, wenn ein Trikot quasi so zweigeteilt ist. Weißt du, wenn die untere Hälfte ist ja sozusagen in den Dunkel gehalten und oben rot und in der Mitte der Cut. Ich glaube, das ist nichts, was mir wirklich gut gefällt.
Ja. Aber es sind so Farben, die lassen sich eigentlich gut kombinieren. So rot,
schwarz. Ja, schwarz-rot auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man das in einer anderen Art und Weise gemacht hätte, würde mir das eher, also bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass es mir besser gefällt. Ich dachte auch im ersten Moment, das wäre irgendeiner von den Bahrain-Jungs, die ja auch in Rot unterwegs sind.
Ja, nee. Aber das Lustige ist wirklich, bei dieser Rundfahrt ist ja das Leader-Trikot auch rot.
Ja.
Und heute dachte man dann teilweise, Alejandro Valverde würde zum Team Trek Segafredo gehören.
Wird das, glaubst du, die werden bei der Vuelta auch in dem Trikot fahren dürfen? Ah nee, Vuelta ist ja goldenes Trikot, ne? Nee.
Nee, die haben ja auch rot. Das rote Führungstrikot. Ja, ich glaube eher nicht. Die werden dann wohl noch etwas ihren, also du darfst, glaube ich, ein oder zweimal während der Saison sozusagen einmal ja Sondertrikots, sozusagen Ausweichtrikots benutzen.
Ich glaube, du darfst, ich muss dich korrigieren und dass mir das passiert, dass ich dich korrigieren darf. Ich glaube, du darfst einmal pro Saison dein Trikot wechseln. Dass du quasi von einer Farbe auf die andere wechselst. Da musst du aber, meine ich, die andere Farbe weitertragen.
Okay.
Aber ich bin auch aber nicht, das ist ganz dünnes
Eis
auf mich.
Es gab zum Beispiel mal den Fall bei der Tour de France 2010, ja, dass das Team Radio Shack auch vor der letzten Etappe komplett die Trikots auf der Strecke gewechselt hat und dann eine gehörige Geldstrafe zahlen musste, weil das nicht zulässig war, obwohl es für einen guten Zweck war.
Ja, ja klar, aber das war ja dann außerhalb des Reglements, ne? Aber ich glaube, laut Reglement darfst du einmal pro Saison dein Trikot wechseln. Das hat, glaube ich, Sky dann damals gemacht für die letzte Etappe von der Tour. Und ich meine, die mussten dann mit dem Trikot sozusagen dann die restliche Saison fahren. Aber da wird mit Sicherheit irgendjemand es noch besser wissen und uns die Erklärung liefern, wenn wir uns hier auf diesem Glatteis bewegen und es nicht besser wissen. Ich glaube, ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Ich mache das jetzt mal kurz. Warte mal kurz, eine Sekunde. Kannst du mir was erzählen?
Ja, genau. Machen wir gleich weiter mit der zweiten Etappe heute. War die schwerste Etappe der Rundfahrt, die Königsetappe sozusagen,
so
eine Bergankunft.
Was? Wo?
Bei der Andalusien-Rundfahrt, heute eine Bergankunft. Sah zunächst so aus, als würde für das Team Trek Segafredo und Alberto Contador alles nach Plan laufen. Ja, die wurden so ein bisschen gepiesackt, sag ich mal, vom Team Sky, die da den Mikel Landa vorne rausgeschickt hatten in der letzten Steigung. Und dann hat Fellini für Contador angezogen und Contador hat auch alle, inklusive Valverde, zum Explodieren gebracht, ist dann aber auf den, ja, letzten 500 Metern noch von Thibaut Pinot eingeholt worden und Thibaut Pinot hat dann diese Königsetappe der Andalusien-Rundfahrt für sich entscheiden können, aber Alberto Contador konnte Alejandro Rico abnehmen.
Sehr schön. Dann brauche ich, kann ich mir jetzt sparen, den Artikel dazu nachher nachzulesen. Sehr, 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 sehr schön. Sehr
aber gut. Es war, also man hat gesehen, Alberto Contador hat sich auf dieser Etappe einfach verkalkuliert. Er ist irgendwie 3 Kilometer vor dem Ziel an der steilsten Stelle losgefahren und konnte es dann diese Aktion nicht ganz bis zum Ziel durchziehen. Und Thibaut Pinot, wie man es von ihm kennt, ja, der klassische Diesel, war sogar erst, glaube ich, noch hinter der Verfolgergruppe, hat die dann aufgefahren und hat die abgehängt und ist da vorne zu Contador vorgefahren und hat den auch noch überholt.
Ja, ist sowas mangelnde Vorbereitung im Sinne von mangelnde Streckenkenntnis oder Überschätzung der eigenen Person oder einfach mal scheiß Tag erwischt und gedacht, man ist besser drauf? Was meinst du?
Ich würde sagen, einfach testen. Also ist ja eine Vorbereitungsrundfahrt. Er wollte einfach testen, wie lange er das...
Also du meinst, das war jetzt ein besseres Training sozusagen?
Ja, er wollte sicherlich schon die Etappe gewinnen und ist da ernsthaft rangegangen, aber er wird dann natürlich jetzt auch seine Lehren draus ziehen, ja? Und dann wird er sich sagen, beim nächsten Mal trete ich erst später an.
Ja, ja.
Merkt ja auch, er wird älter und er kann das dann nicht mehr so durchziehen wie früher.
Natürlich wird er älter und hoffentlich ist es bald. Naja, ich bin ja der Einzige, der immer über ihn schimpft. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Sonst kriege ich wieder Ärger. Ich wurde schon mal letztens sehr gemaßregelt dafür, ich soll nicht so weit über Kontinent immer schimpfen.
Okay.
Ja, ich erwähne nicht von wem, aber gab es. Oman-Rundfahrt, Oman-Tour, Tour de Oman. Tour de Oman, denke ich, oder?
Tour of Oman.
Ich nenne sie einfach Oman-Rundfahrt.
Ja, genau.
Du hast ja gesagt, als ich dich gefragt habe, wann sollen wir die Runde hier aufmachen, also den Schnelldurchlauf durch das bisher Gelaufene, hast du gesagt, wenn die asiatischen Rennen durch sind. Jetzt haben wir gesprochen als letztes über die spanischen Rennen, davor die französischen, dann waren wir auf Mallorca, Australien. Jetzt kommen wir wieder nach Asien zurück. Oder ist es vordere Asien? Nahosten?
Wie soll man sagen, Persischer Golf?
Ja. Dort halt.
Genau. Es ist von diesen Rundfahrten im, sagen wir so, in den Emiraten oder ringsherum, die eigentlich am schwierigsten ist. Hat man jetzt auch heute und gestern gesehen, 2 relativ schwierige Etappen, die zum einen von Ben Hermans und zum anderen von den Herren Andersen gewonnen wurden. Erste Etappe, eine Sprintetappe durch Alexander Christoph gewonnen und traditionell das schwerste Teilstück und die Königsetappe, die Ankunft am Jabal al-Aqda, dem Green Mountain.
Green Mountain in Dubai.
Ja, das ist dadurch bedingt, dass das eigentlich sozusagen relativ nah an der Küste ist und die da tatsächlich Vegetation haben, was man gar nicht für möglich hält.
Was ich eben schon mal meinte, Geografie ist dann wirklich nicht meine Stärke. Lerne ich so auch noch was dazu in der Hinsicht. Wie war es bisher?
Ja, wie gesagt.
Habe ich dich angesteckt mit meiner Husterei?
Nee, ich bin auch ein bisschen heiser.
Okay.
Aber ja.
Ich sehe drei Etappen. Christoph, Hermanns, Andersen.
Genau, also die Königsetappe kommt jetzt halt noch und schon so mittelschwere Etappen und zum Beispiel ein Fahrer wie Fabio Aru, der in diesem Jahr den Giro d'Italia gewinnen will, ist da auch am Start, feiert sein Saisondebüt und ja, im letzten Jahr die Rundfahrt von Nibali gewonnen, der nicht dabei ist und da wird man dann jetzt sehen am Jabal al-Aqda, wer da dann wirklich das Ding gewinnen wird.
Vorher, morgen endet die Etappe am Ministry of Tourism.
Genau.
Tourismusmanager aus dem Fenster gucken und den Sieg einfach fahren. Ja,
ist natürlich ja bei diesen Rundfahrten auch noch bei den Fahrern sehr beliebt ist. Jetzt zum Beispiel auch bei der Dubai-Rundfahrt, dass die Etappen immer am gleichen Ort gestartet wurden.
Ja.
Das heißt, sie haben keine Transfers. Sie können immer im gleichen Hotel schlafen. Du musst nicht umziehen.
Ja. Ja, das stelle ich mir auch vor. Das ist,
also sozusagen eine Sternfahrt.
Mhm. Wie Mallorca-Challenge, glaube ich auch, ne? In gewisser Hinsicht.
Ja.
So ich glaube, da rollen sie zumindest dann zum Start, wenn er mal woanders ist. Also auch. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas natürlich seinen Reiz hat, ne? Beziehungsweise eine Schwierigkeit rausnimmt, weil die Regeneration natürlich eine ganz andere ist. Und ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, dass die auch relativ früh am Tag natürlich starten, wegen der Hitze. Also nicht so wie jetzt bei der Tour, wo auch gerne mal um 11, 12 Uhr gestartet wird oder später, sondern dass es da relativ früh losgeht oder relativ spät, damit man so diese ganz schlimme Mittagshitze so ein bisschen, obwohl es hier so kalt ist, da ist ja im Moment auch nicht gerade Hochsommer. Vielleicht habe ich da auch völlig
Blödsinn. Ja, wobei bei der Vuelta San Juan, da war es zum Beispiel so, dass eine Etappe verkürzt wurde wegen extremer Hitze. Also da griff dann sozusagen dieses Schlechtwetterprotokoll oder beziehungsweise generell Wetterprotokoll, was dann von der UCI eingeführt wurde. Mhm. Und das war auch wirklich eine sinnvolle Maßnahme in dem Fall.
Okay. Werde ich mal nachschauen, wie bei der Tour de Oman, wie das Wetter so ist. Es gibt ja viele Sachen, die bei Pro Cycling Stats drinstehen, aber nicht, wie viel Grad es heute hatte. Könnte man nochmal ausbauen.
Ja.
Erinnere mich, ich muss dich gleich noch was ganz anderes fragen, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade drauf komme. Vielleicht frage ich dich jetzt gerade, warst du mal beim Sechstage-Rennen eigentlich?
Nein, war ich noch nicht.
Muss man machen. Also dir gefällt das auch. Ich war jetzt vor kurzem in Berlin beim Sechstage-Rennen und ich glaube, da hättest du auch sehr, 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 sehr viel Spaß.
Klar, ja. Warum nicht? Steht auf meiner Agenda auf jeden Fall. Aber ja,
zum Glück.
Also hier in München sollte es ja jetzt wiederbelebt werden.
Ja, habe auch da mit Leuten gesprochen, die da wirklich großes Interesse dran haben und da viel dran tun, um das zu realisieren. Ich würde es mir auch wünschen. Also nach München würde ich, glaube ich, dann auch zum Sechstage-Rennen mal hinfahren wieder. Berlin war ich jetzt einmal, been there, done that, aber München mit meiner familiären Verbindung, das wäre nochmal was anderes. Naja. Bewegen wir uns nach Portugal, Tour de Algarve.
Ja, oder Volta a Algarve, ja. Algarve-Rundfahrt sozusagen, ja.
Ich schreibe auch in die Shownotes, ist alles auf Deutsch rein, nicht weil ich zu faul wäre, aber so kann ich mir dann sicher sein, dass ich nicht allzu viel Fehler begehe.
Genau, sonst müsstest du auch noch Portugiesisch lernen.
Nee, das möchte ich in diesem Leben nicht mehr.
Ja, genau. Zwei Etappen sind jetzt durch. Die erste Etappe gewonnen in einem Massensprint durch Fernando Gaviria. Zweiter André Greipel, oder beziehungsweise ist da vorne reingefahren. Beziehungsweise er hat sich beschwert, dass er in diesem Sprint behindert wurde durch Gaviria. Und ja.
Das habe ich auch. Hat ihm den Handschlag verweigert.
Genau, ja, weil er halt einfach sauer darüber war, dass da eine Welle gefahren wurde.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, also ich habe es selbst nicht mitverfolgt, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Oder ja. Aber es gibt natürlich dann viele Leute, die dann gleich aus ihrem Versteck kommen und dann sagen, ja, die Sprint-Diva regt sich wieder auf.
Ja, aber ich bleib Greipel bis jetzt also immer als relativ fairen Sportsmann gesehen. Ich finde, hat er sich schon so oft aufgeregt über eine Welle?
Ja, es ist ja generell bei den Sprintern. Also da kannst du im keinem Sprint irgendwie jemanden hinterher fragen und der sagt dir, es war jetzt ein fairer Sprint. Also das gibt es ja in den seltensten Fällen. Irgendwie wird immer an die Bande gefahren oder wird die Lücke zugemacht. Ja, und von daher ist das, denke ich, alles so noch halbwegs im Rahmen, solange wir uns nicht darüber unterhalten müssen, wie zum Beispiel Nasser Bouhanni im letzten Jahr bei den Cyclassics disqualifiziert wurde. Das war ja dann doch schon eigentlich grenzwertig.
Ja, also das gehört ja auch dazu und ich finde, dass Greipel gehört zu denjenigen, die sich bei mir so in meiner Erinnerung seltenst, also ich verbinde mit so Beschweren nach dem Sprint. Auch mit Beschwerden nach dem Sprint verbinde ich Greipel eigentlich selten. Also gar nicht in meinem Kopf. Muss man sich nochmal angucken. Aber Algarve-Rundfahrt, er hat ihm den Handschlag verweigert. Wie lange geht es da noch? Das ist auch so eine 5-6-Tage-Rundfahrt, ne, glaube ich.
Ja, heute war schon die zweite Etappe mit einer Bergankunft. Also eigentlich auch so ziemlich die schwierigste Etappe der Rundfahrt. Gewonnen von Daniel Martin.
Daniel Martin, okay.
Vor, glaube ich, Primož Roglič. Ja. Der im letzten Jahr beim Giro d'Italia auch das Zeitfahren gewonnen hat.
Kwiatkowski Dritter. Bin ich mal gespannt, was mit Kwiatkowski diese Saison wird.
Genau. Aber bei Roglic ganz interessant. Letzten Jahr im Zeitfahren sehr gut, aber am Berg noch nicht so. Und bei dieser Bergetappe jetzt Zweiter ist schon mal ein Ausrufezeichen. Also der war ja früher mal Skispringer tatsächlich. Okay. Ja, wird man sehen, wie weit der sich noch entwickelt. Aber natürlich für Daniel Martin der erste Saisonsieg.
Mhm. Ja, sei ihm gegönnt. Bin mal gespannt, was er dabei bei den Quickstep so, ich will nicht sagen als Einzelkämpfer, aber der Quickstep ist
aber jetzt nicht so. Aber es fällt natürlich schon wieder extrem auf, wie erfolgreich die Mannschaft Quickstep in diesem Jahr ist.
In die Saison reingestartet ist, ja, auf jeden Fall. Also, wo finde ich denn hier die Rankings? Popular Ranking, gibt's das belgische, nee, hier so Teamwertung gibt's noch nicht, komisch.
Du meinst nach Siegen?
Ja, müsste doch auch eigentlich schon sowas wie eine PSC-Wertung Ranking Teams. Ah, ja, was? Movistar vor Teams, hä? Aber das wird letztes Jahr gewesen sein. Date 16.02. Verstehe, wer will. Also hiernach wäre Movistar Team 1, was aber auch, hä?
Wird sicher nicht nach Siegen gehen.
Ja, aber trotzdem, also eine PSC, was nennt man das? Pro Cycling Stats Ranking. Team State 16.02. compared to 31.12. Das ist Mumpitz, das gehen wir jetzt wieder weg. das klicken wir jetzt weg, weg damit. Ja, Algarve-Rundfahrt, dann sind wir ja schon auf dem aktuellen Stand. Hat nur eine Stunde gedauert. ja, aber dafür, dass wir viele Rennen gehabt haben und jetzt ja einmal so rundum geupdatet seid, ist doch super. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Danke, Thomas. Jetzt kann ich die Saison starten. Haben wir noch den Punkt Verschiedenes oder
wir haben halt noch
Notizen oder Gossip oder wie soll man es nennen? Das wäre der schönste Ausdruck dafür.
Randgeschichten des Radsports.
Randgeschichten des
Sports. Ja, was heißt Randgeschichten?
Randgeschichten, warte, ich notiere. Randgeschichten des Radsports. So heißt die Sendung heute. Des Radsport oder des Radsports. Du bist ein Journalist.
Radsports, ja.
Des Radsports, klar. So, da habe ich sogar ein paar Sachen eingetragen. Wunder. Aber gehst du einfach der Reihe nach. Die Tour-Tickets und die Giro-Tickets sind vergeben. Das heißt, die Tickets, die vom Veranstalter ASO direkt vergeben werden.
Ja, bei der Tour de France eigentlich erwartungsgemäß die französischen
Teams. Ja.
Sehr stark bedacht, Cofidis, Direct Energy, Fortuné Vital Concept und mit Wanty Group Gobert eine belgische Mannschaft noch dabei. Hat man eigentlich so erwarten können, weil es traditionell in den letzten Jahren eigentlich so war, dass sich die ASO da als Förderer des französischen Radsports herausgestellt hat.
Kann man auch verstehen. Also ne, die wollen halt bei sich zu Hause die französischen Fahrer sehen.
Ja, klar.
Würde in Deutschland auch nicht anders laufen. Also da...
Ja, da gab es dann beim Giro d'Italia schon mehr Diskussionen, ja, da sind also Bardiani CSF, CCC Sprandi Polkowitz, Gazprom Rosvelo und Villiers Tristina dabei, aber nicht dabei Androni und Nippo Vinifantini.
Okay, müsste ich da Fahrer kennen?
Bei diesem Nippo Vinifantini Team fährt zum Beispiel Damiano Cunego und
der kleine Prinz, der
und Androni ist halt das Team von Gianni Savio.
Okay.
Die sagen halt, sie sind sehr bemüht um den italienischen Radsport und kümmern sich darum, dass da Talente nachkommen, dass dort die Rennen dementsprechend gepflegt werden mit nationalen Fahrern und sind jetzt halt relativ stinksauer, dass sie nicht zum Giro eingeladen wurden und in der Mannschaft dann wie Gazprom Rosvelo dabei ist zum Beispiel.
Ich sag mal so, von den Namen, die ich da gelesen habe, war das auch die Mannschaft, wo ich jetzt am wenigsten es erwartet hätte, als zuerst gedacht habe, hä? Kann ich nachvollziehen, aber wer weiß, welche wirtschaftlichen Interessen auch eine Rolle spielen. Also
man könnte jetzt natürlich sagen, Foliforov hat im letzten Jahr das Bergzeitfahren beim Giro gewonnen, aber es war auch so eine Eintagsfliege irgendwo, der hat danach nie wieder was in der Saison gerissen.
Ja, also du auch da wieder, ne? Du wirst es nie allen recht machen und die Entscheidung wurde jetzt vom Veranstalter so getroffen. Irgendeiner wird immer unglücklich sein. Und es gibt nun mal nur 4 Wildcards. Ich weiß nicht, war das, greift das dieses Jahr schon, dass die Anzahl der Teams beschränkt wurde? Und die Anzahl der Fahrer?
Ach so, das ist ja noch nicht hundertprozentig fest.
Ja, okay, dann greift es noch nicht. Ne? Aber ja, es können nur ein paar fahren und die Besten sollen sich durchsetzen. Und ich sag mal so, 4 Wildcards und irgendwann ist die Straße auch voll. Punkt. Logisch, muss man ja einfach mal sehen. Tickets für die Vuelta sind noch nicht raus, wie ich mal dem einfach so entnehme. Rodriguez hat doch noch mal einen Vertrag. Ich weiß nicht, ob ihr das beim letzten Mal schon besprochen habt. Ich glaube nicht, oder?
Ja, schon.
Ja? Okay. Ja. Dann können wir es auch nur noch mal kurz erwähnen, für die, die es ich nicht mitbekommen haben beim letzten Mal. Rodriguez hat seinen Vertrag verlängert, hat dann nach dem ersten Tag der Saison doch aufgehört.
Beziehungsweise er hat einen neuen Vertrag unterzeichnet bei einem anderen Team und hat sich dann entschlossen, nicht weiterzufahren.
Ach, das ist so eine dreckige Nummer, oder?
Was, also man weiß ja nicht, also die Hintergründe davon.
Ja, aber es ging doch darum, dass die Punkte, Rodriguez hat doch Punkte mitgebracht, weswegen dieses Team dann, war das nicht diese Nummer? Bin ich jetzt komplett vergaloppiert?
Es gab halt erst die Befürchtung, dass die World Tour Lizenzen auf 17 Stück beschränkt werden.
Genau, und deswegen haben die Rodriguez eingekauft, damit er seine World Tour Punkte mitbringt, die Lizenz bekommen. Und dann war es doch nicht so und dann hat er aufgehört. Ist das eine Interpretation von mir gerade?
Das ist eine Interpretation von vielen.
Ah, okay. Dann bin ich vielleicht auf die Interpretation noch reingefallen.
Das kann man halt sich so oder so hindrehen, wie man es halt gerade braucht.
Oder nicht braucht. Okay, ja. Ich habe das so interpretiert und das fand ich eine Riesenschweinerei. Vielleicht liege ich aber auch mal wieder falsch. Wie interpretierst du es denn? Sag du mir mal.
Ich interpretiere das gar nicht. Also ich kann nur sehen die Fakten. Also die haben den Fahrer verpflichtet, der bei einem anderen Team einen Vertrag hatte und dann hat er sich nach der Saison dazu entschieden, dann doch aufzuhören. Also ist eine ganz komische Nummer, aber
es hat doch Geschmäckle. So.
Klar, auf jeden Fall, ja, aber es ist kann natürlich auch sein, dass er ernsthaft darüber nachgedacht hat, weiterzumachen.
Du bist heute sehr diplomatisch. Es kann sein, da hast du recht, aber ich glaube dem Ganzen nicht. Ich habe aber auch Armstrong nie geglaubt, der jetzt 100 Millionen zahlen muss, hoffentlich.
Was heißt, ja, also es ist ja sozusagen jetzt nur da rausgekommen, dass das jetzt weiter an ein weiteres Gericht geht und die Verhandlung dann so stattfindet und dass es nicht vorzeitig abgeschlossen wird.
Genau, also der Prozess wird nicht Prozess eingestellt. Weißt du, was mich bei der Nummer am irgendwie, ich bin hin und her gerissen davon. Ich habe irgendwo gelesen, wenn Armstrong würde den Prozess verlieren und angenommen, er würde dann noch 100 Millionen zahlen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Also ob der 100 Millionen noch auf der hohen Kante hat, klar, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Aber mag ja sein, dass dann Floyd Landis 25% davon bekommt. Aber wenn Floyd Landis jetzt irgendwie mit 25 Millionen in der Tasche da rumsitzt, das mag ich auch irgendwie nicht. Also das widerstrebt mir auch. Also ich gönne
mal. Ja, dann wird ja der Bock zum Gärtner sozusagen.
Ja, genau, das geht vollkommen richtig, genau das meine ich. Also Floyd Landis, nee, also dem gönne ich das auch nicht. Ich weiß gar nicht, aber ich kann jetzt auch nicht Lance Armstrong irgendwie die Daumen drücken, damit Floyd Landis nicht 25 Millionen bekommt.
Ja, aber das amerikanische Rechtssystem ist halt einfach so absurd.
Ja, da kannst keinen Gewinner, also ich würde mir keinen Gewinner bei der, weißt du, dann sollte das Geld einfach
wenn du jetzt in Amerika eine geheime Sache wissen würdest und das ins Rollen bringen würdest als Whistleblower, dass das aufgedeckt wird, dann würdest du auch an einem bestimmten Anteil daran beteiligt würden, was da an Schadensersatz gezahlt wird.
Ja, dann hoffe ich für Tony Manning und Edward Snowden und alle, dass die doch mal richtig, richtig Geld dafür kriegen. Chelsea-Man.
Ja, nur glaube ich nicht, dass die den Prozess lebend erleben würden.
Nee, das ist ja das Bedauerliche daran. Aber ich möchte auch nicht, dass Floyd Landis 25 Millionen hat. Oder wenigstens soll er anständig sein und ein Großteil davon dann auch irgendwie. Er soll ja nicht am Hungertuch nagen, aber kein Mensch braucht, glaube ich, 25 Millionen bis ans Rest seiner Tage. Er soll sich irgendwie ein bisschen was davon nehmen, meinetwegen, um bis gut durchzukommen, den Rest dann irgendwie ins Tierheim spenden oder so. War er nicht auch aus so einer ganz religiösen Familie? War das nicht so ein religiöser Hintergrund bei Floyd Landis?
Ja, aber er macht jetzt auch ganz andere Sachen.
Nochmal?
Der macht ja jetzt auch ganz andere Sachen.
Ja, was macht der denn? Den habe ich gar nicht mehr mitbekommen, dass der irgendwas
also
macht.
Also irgendwo habe ich gelesen, dass der jetzt irgendwo Marihuana anbaut.
Hey, ich gönne Floyd Landis alles. Echt? Das ist ja krass. Ja. Ja, nee, das wusste ich nicht. Mann, ey, was das Leben doch für Geschichten schreibt. Ja. Der Kauberg ist raus beim Amstel Gold Race.
Ja?
Also ist eigentlich falsch.
Was heißt falsch? Also
Nee, die Meldung, also so ist so, wie ich es jetzt gesagt habe, ist falsch. Also er ist nur nicht mehr im Finale, sondern er wird vorher, glaube ich, auch dreimal gefahren.
Ja, schon, aber man erhofft sich halt davon, dass das Rennen vor dem Kauberg mal irgendwie spannend wird. Mhm. Also sonst ist es ja halt einmal darauf rausgelaufen, dass irgendwie ein paar Ausreißer da waren und erst da am Kauberg irgendwie Action gewesen ist zwischen denen.
Also man hat es ja vor ein paar Jahren schon so gemacht, dass man das Finale 3 Kilometer, glaube ich, nach hinten verlegt hat und es nicht mehr oben an der Spitze vom Kauberg ist und jetzt, glaube ich, noch 17 Kilometer oder 15 oder sowas. Boah, bei solchen Streckenänderungen denke ich mir mal, ja, lass die mal machen, mal gucken, was bei rumkommt. Ne? Also
ja, beim letzten Jahr hat man es auch gesehen, bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, dieser Kopfsteinpflasteranstieg, den sie reingenommen haben, hat das Rennen unheimlich aufgewertet im Finale.
Mhm. Ja, ich finde auch immer, vorher sowas zu kritisieren oder Hurra zu schreien, einfach mal machen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Also bin ich jetzt unentschlossen noch, was ich davon halten soll. Einfach mal angucken, ein Jahr. Scheibenbremsen im Feld oder nicht im Feld? Das ist die entscheidende Frage.
Das ist die Frage, ja. Also die ersten Fahrer, zum Beispiel Tom Boonen und Marcel Kittel, haben Rennen auf Scheibenbremsen gewonnen. Gut, was jetzt vielleicht, werden die meisten sagen, im Sprint nicht entscheidend sein wird, weil man da schnell fahren muss und nicht so viel
bremsen. Sogar im Gegenteil. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das mehr Gewicht und dass die weniger vorhandene Aerodynamik eigentlich behindern sollten.
Ja, aber das Gewicht wird ja anderswo wieder eingespart. Also du musst ja bei
den 0,9 Kilo. Ja. War mal wieder, danke, dass du mich auf meine Dummheit hingewiesen hast. Ja, natürlich. Aber aerodynamischer sind sie bestimmt nicht.
Ja, aber viele Fahrer haben sich jetzt halt dagegen ausgesprochen, weil sie immer noch Verletzungen durch die Scheibenbremsen fürchten und halt unterschiedliche Reaktionszeiten im Feld bei schwierigen Bedingungen, wenn welche mit Felgenbremsen fahren, welche mit Scheibenbremsen fahren. Und von daher ist es für viele auch so, dass sie denken, dass es besser ist, wenn es einheitlich eingeführt wird und sie wünschen sich dann noch eine weitere Ummantelung der Scheibenbremse, damit dadurch keine Schnittverletzungen mehr geschehen.
Das mit der Ummantelung finde ich sogar nachvollziehbar. Weil die hat keinen negativen, also der einzige Nachteil dieser Ummantelung wäre ja eine schlechtere Wärmeabfuhr oder eine geringere Belüftung. Aber ansonsten wüsste ich nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das unter ästhetischen Gesichtspunkten die ganze Geschichte noch, ich will sagen, hübscher macht. Aber eine Scheibenbremse ist jetzt auch kein hübscher Gegenstand, aber das so ein bisschen anders gestaltet. Aber was ich interessant finde, dass mittlerweile gar nicht mehr darüber diskutiert wird, dass sich Vorder- oder Hinterrad dann nicht mehr so schnell wechseln lassen. Das taucht in der Diskussion kaum auf.
Es taucht in der Diskussion nur auf, dass viele Teams es gar nicht bewerkstelligen können, zwei Systeme zu fahren.
Also genau, vom finanziellen Gesichtspunkt her, die kleineren Teams, ja. Genau. Also eine schwierige Sache. Also ich bin, bist du schon Rennrad mit Scheibenbremse gefahren?
Ja, einmal.
Und? Was ist denn deine Meinung?
Ja, meine Meinung ist halt ein anderes Bremsen. Also da kann ich das schon von nachvollziehen mit den unterschiedlichen Reaktionszeiten. Also mit der Scheibenbremse hast du halt direktere Bremswirkung als mit der Felgenbremse. Aber wenn du mit deinem Fahrrad gut umgehen kannst, dann wirst du auch damit eigentlich keine Probleme haben, mit der klassischen Bremse zu fahren. Die Diskussion kam ja auch dadurch auf die Scheibenbremse, dass einfach so viele Unfälle mit diesen Carbonfelgen passiert sind und der klassischen Bremse im Regen.
Würdest du, wenn du dir jetzt, angenommen, ich lege dir jetzt hier die Summe X auf den Tisch, wo du, sag ich mal, einen Großteil der Räder, die sich jetzt so unter normalen Umständen auf dem Markt befinden, kaufen könntest. Ne? Also sagen wir mal, ich lege jetzt hier 3.000 Euro auf den Tisch und sag, kauf dir jetzt ein Rennrad. Hier, kannst du haben, hab ich gefunden, ich will es nicht, kauf dir für die 3.000 ein Rennrad. Würdest du dir eins mit Scheibenbremse oder mit klassischer Felgenbremse kaufen?
Ich würde mir eins mit klassischer Bremse kaufen, weil für mich als Hobbyfahrer macht das eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Also es ist ja nur, wenn ich mein Rad irgendwie an die Extrembereiche bringe und was ich eigentlich nicht tue, nur in den seltensten Fällen irgendwie, bringt es mir da irgendwie einen Vorteil, dass ich dann schneller irgendwie zum Bremsen komme.
Mhm. Und war aus ästhetischen Gründen würdest du es ablehnen oder aus Gewichtsgründen oder aus Wartung oder weil du dich damit weniger, also bei Reparaturen und so mehr Probleme hättest? Was wäre da so deine Beweggründe? Oder einfach Romantik, wie bei mir?
Also ich denke mir, warum sollte ich was Neues erfinden, was es schon gibt eigentlich? Also die klassische Felgenbremse funktioniert genauso gut. Finde ich.
Ich bin da bei dir. Also ich bin, glaube ich, auch.
Wobei ich denke, dass sich die Dinger, die werden sich durchsetzen, klar, aber ich frage mich immer, warum. Also.
Ja, bei uns, also ich bin halt noch nie durch eine Bremse. Vielleicht muss man auch erstmal in der Bremssituation so an die Grenzen gestoßen sein, dass man das möchte. Aber das hat
sich. Ja, aber das passiert ja eigentlich nur bei Regen und wenn du eine Abfahrt mit irgendwie 80 km/h runterfährst.
Ja, genau, ja. Ah, ich bin gespannt. Mal gucken. Also auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie wir da in 10 Jahren noch drüber nachdenken und in 20 und wie es dann ausschauen wird. Aber das Gleiche wie du, also sie fahren nur noch im Hobby und brauchen sich um sowas eigentlich nicht mehr richtig Gedanken machen. Paul Voss hört auf.
Ja.
Wie alt ist er jetzt? So Anfang 30, denke ich mal. Ne? Ist eigentlich ein Alter, wo man noch...
Ja, also war er jetzt noch nicht so... 30 ist er.
Ja, okay. Linus Gernemann hört auf. Ich glaube, Linus Gernemann, also ich habe Gerüchte gehört, was er, wie er sich jetzt die Zeit vertreibt, die möchte ich aber nicht öffentlich erzählen. Ja. Erzähle ich dir dann nach der Sendung auch noch schnell. Und Gerhard Schiolek hört auf. Auch eine komische Karriere irgendwie,
ja.
Aber.
Schade, ja.
Ist so ein bisschen eine. Also über Paul Voss muss ich ehrlich gesagt gestehen, weiß ich deutlich weniger als über Schiolek und Gerdemann. Aber beides Schiolek und Gerdemann sehr komische Karrieren. Mit vielen Hochs, also Gerdemann damals im gelben Trikot, Schiolek mal als Sanremo unvergessen, aber auch irgendwie mit sehr, sehr vielen komischen
Momenten. Beide sehr früh sehr gut gewesen und dann kam nicht mehr viel, außer bei Schiolek halt der Sanremo-Sieg, ja.
Ja.
Komisch. Es ist halt, ja, aus meiner Sicht zu wenig aus dem Potenzial gemacht. Oder vielleicht auch zu viel Druck zu früh gehabt, das weiß man nicht.
Ja, es ist also sehr, sehr komische Karrieren, sehr, sehr komische Karrieren. Also Schiolek, naja. Ich habe beide mal bei einer Podiumsdiskussion erlebt und auch sehr unterschiedlich. Also da saßen Schiolek, just die zwei, Schiolek, Gerdemann und der, wie heißt er nochmal hier von Gerold Steiner, Holzer.
Holzer,
genau, auf dem Podium und ja. Ich finde es insbesondere bei Gerdemann ein bisschen schade, weil er einer, denke ich, von den Fahrern gewesen ist, die auch was im Kopf hatten und vielleicht auch so im Bereich Fahrer, wie soll man sagen, Fahrervertretung oder der sich artikulieren konnte und so weiter, aber irgendwie auch ein komischer Vogel.
Ja.
Niederländer beim Giro, Chavez nicht, das verstehe ich nicht, erklär es mir.
Ja, der Giro d'Italia in diesem Jahr von vielen großen Fahrern angepeilt, von vielen großen Grand Tour-Fahrern, ja, Nairo Quintana zum Beispiel und die Niederländer sehr prominent vertreten, ja, Tom Dumoulin hat angekündigt, er möchte den Giro fahren auf Gesamtklassement, mit dabei auch noch Steven Groesbeck natürlich, ja, und auch Bauke Mollema möchte dort sein Glück versuchen.
Mhm. Oh, sollen sie. Wie wird der Giro dieses Jahr? Toll, wie letztes Jahr, aber so.
Toll, ja, aber es gibt ja den jetzigen Stand nach zu urteilen mehr Favoriten und einen noch spannenderen Kampf vielleicht. Nur Esteban Chavez wird wohl nicht dabei sein. Der soll die Tour de France bestreiten.
Ja. Ich denke mir immer, es gab doch so oft irgendwelche Grand Tours, wo man hinterher darüber nachgedacht hat, dass der oder der irgendwie der große Fahrer ist. Und am Ende gab es auch mit den komischen Fahrern und in den komischen Konstellationen tolle Rundfahrten. Ich sag ja immer, oder das, ich glaube, da wirst du mir recht geben, die Grand Touren sind größer als die Fahrer und egal mit welchen Fahrern, wir haben schon mit großen Fahrern schlechte Grand Touren gesehen und umgekehrt.
Ja, das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, welche Teams da am Start sind.
Ja, aber ich freue mich auf den Giro. Ich freue mich jedes Jahr auf den Giro. Der Giro ist toll.
Ja, können wir auch noch sagen, dass eine Nairo Quintana gesagt hat, ja, er möchte beides fahren, möchte beides gewinnen und das nach 1998 nach Marco Pantani als erster Fahrer schaffen, den Giro und die Tour in einem Jahr zu gewinnen. Mhm. Darf man gespannt sein, der Giro dürfte ihm mehr liegen, von der Topografie her. Und ja, die Konkurrenz ist groß, aber er hat ihn ja einmal schon gewonnen, 2014, warum soll das in diesem Jahr nicht wieder schaffen?
Ja, vor allen Dingen, wenn du das, was du eben gesagt hast, war mir noch gar nicht so richtig bewusst, dass er vom Profil her deutlich naheliegender ist, der Giro, als die Tour. Und deswegen wird er, gebe ich dir vollkommen recht, ne, der fährt den Giro auf Attacke. Und da guckt er mal, was passiert. Boah, warum bin ich denn so müde? Komisch. So, jetzt haben wir noch die Randnotizen des Radsports und jetzt gehen wir die Randnotizen des Altenheims durch. Aber dann hätte ich eher den Armstrong darunter setzen müssen. Naja. Letztens hat einer unserer Hörer, glaube ich, Grüße an dieser Stelle an Thomas. Dein Auftrag liegt noch bei mir in meinem E-Mail-Postfach und ist in Arbeit. Gucken, was bei rumkommt. Den Herrn getroffen bei der Trainingsausfahrt. Den es jetzt als nächstes zu besprechen gibt. Hast du Everesting mal ins Auge gefasst?
Nein, überhaupt nicht.
Ich auch nicht. das glaube ich, das Schlimmste an Höhenmetern, was ich mal gefahren bin, waren irgendwie so 3.500 oder 4.000. Und danach hatte ich wirklich keine Lust mehr auf Berge an dem Tag. Und über 8.000, das wäre dann schon eine Nummer so viel für mich.
Ja, aber kommt ja auch immer drauf an, wie.
Ja, wieso habe ich denn jetzt hier so ein Brummen? Das ist doch komisch. Klar, kommt es immer drauf an, wie. Wie hat es Jens Vogt gemacht? Jens Vogt ist nämlich geeverestet.
Genau, er hat in Berlin sich den Teufelsberg, heißt er, glaube ich, ausgesucht und ist den halt ganz oft am Stück hochgefahren und hat für einen guten Zweck Geld eingesammelt und hat dadurch quasi die Höhenmeter des Mount Everest an einem Stück gefahren.
Das waren 100 Fahrten, kann das sein?
Ja, so in dem
so extrem viele rauf und runter. Da muss man entweder sehr, sehr klug sein oder sehr, sehr stumpf im Kopf, habe ich so das Gefühl.
Ja, und vor allem bei dem Wetter. Also es war
nass, kalt und,
genau,
und
3-4 Grad
dunkel.
Und geregnet. Ja, und das, er hat ja mal gesagt, die größte Angst hat er eigentlich vor den Wildschweinen in Berlin, dass ihn da irgendwie eins ins Fahrrad läuft.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt ja auch das Video, wo wir den Herrn immer noch interviewen möchten. Also das habe ich immer noch im Hinterkopf von dem Herrn, der, glaube ich, 9-mal den Ventoux innerhalb von 24 Stunden hochgefahren ist.
Mhm.
Der ja auch dann Tierbegegnungen hatte und. Wildschweine in Berlin als größte Gefahr. Was will man da noch mehr sagen? Also ich finde aber schön, dass Jens Vogt sich so eine gewisse Verrücktheit über seine Karriere hinaus bewahrt hat und solche Sachen macht. Und wenn es für einen guten Zweck ist, dann kann man da auch gar nichts gegen sagen. Ich bin gespannt, wie Jens Vogt so sich weiterentwickelt. Also er hatte ja so ein bisschen so eine Fernsehkarriere. Das war schon eine kleine Fernsehkarriere, oder? Mit seinen Eurosport Kommentatorenrollen, die er da gemacht hat.
Ja, das macht er ja immer noch alles. Ist ja auch bei der Tour de France für einen amerikanischen Fernsehsender im Einsatz.
Ja, ich bin gespannt, ob er dann mehr sich im amerikanischen Sektor etablieren wird oder mehr auf dem europäischen Markt.
Ich glaube, die Amerikaner lieben ihn ja halt einfach.
Ja, bin ich gespannt.
Auch so, ja, die Art, wie er Englisch spricht, das kommt sehr gut an.
Ja, er ist auch so ein sehr emotionaler Typ und das sind die Amerikaner ja vielleicht insgesamt auch ein bisschen mehr, als das hier in Deutschland der Fall ist. Wir haben bestimmt vieles vergessen, aber wir haben noch mehr erzählt, als ich eigentlich gedacht hätte, dass wir erzählen müssen, als wir vor ein paar Tagen dann gesagt haben, okay, dann machen wir es am Dienstag und haben es dann auf Mittwoch auch auf Donnerstag geschoben. Aber vielen, vielen Dank für das Update.
Ja, also es war ja einiges. Also vom Anfang, also kann man mal sehen, was sich in 2 Monaten so.
In den ersten 2 Monaten des Jahres. Vielleicht nochmal ganz kurz, machen wir mal so einen kurzen Ausblick auch, was sich jetzt so in den nächsten Tagen oder beziehungsweise in den nächsten Rennen tun wird. Das wäre vielleicht nochmal, dass wir dann wo bin ich denn hier? Home. So, was so, ich will nicht sagen, also wir müssen jetzt nicht über jedes kleine Dingensrennen sprechen, aber was jetzt so an großen Rennen in Kürze kommen wird. Wo habe ich es denn?
Ja, also es stehen dann jetzt schon bald die ersten großen,
Richtig großen Rennen.
Mehrtagesrennen wie zum Beispiel Paris-Nizza, Tirreno Adriatico irgendwann an.
Katalonien-Rundfahrt.
Omloped Newsblatt ist auch noch vorher, also der erste belgische richtige Klassiker, Omloped Newsblatt.
Strade Bianche.
Genau, ja. Und dann halt geht's halt dann richtig los mit den Monumenten Mailand-Sanremo und Flandern-Rundfahrt in Richtung da
Katalonien,
geht's
schon. Katalonien-Rundfahrt noch vorher, ja. Aber bis dahin werden wir uns ja noch definitiv hören. Wir haben jetzt Mitte Februar. Ich denke mal so um Paris-Nizza rum, das wäre wahrscheinlich eine schöne Gelegenheit. Nach genau, Tirreno, genau. Tirreno, Adriatico, irgendwie das scheint mir Sinn zu machen. Aber wir sprechen uns vorher mit Sicherheit noch mehrfach. Also so
bestimmt,
außerhalb des Podcasts kann man ja mal Hallo sagen. Ich habe dich gestern, man muss ja dazu sagen, wir kommunizieren vorwiegend über Chat und irgendwie so Nachrichten. Und ich habe dich vor ein paar Tagen angerufen. Du warst so verblüfft, hatte ich den Eindruck.
Ich war ja ziemlich perplex. Also, ja,
du warst auch bei der Arbeit und ich wollte mich schnell nur bedanken, dass wir den Podcast um 2 Tage verlegen können. Und man hörte das Erstaunen förmlich in der Stimme.
Ja, genau, ich war fast rückwärts zum Stuhl gekippt.
Ja, Telefon, aber meine Nummer war schon hoffentlich eingespeichert, oder?
Ja, natürlich.
Wahrscheinlich hast du gedacht, ey, scheiße, jetzt im Knast, hat nur einen Anruf und erreicht niemanden, jetzt ruft er mich an.
Ja, muss ich nach Köln fahren.
Ja, fuck, muss ihn aus dem Knast rausholen. Thomas, ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir einen schönen Abend. Ich bedanke mich beim Chat, der uns unterstützt hat. Ich konnte ehrlich gesagt, weil ich ganz viel nebenher hier schon vorbereitet habe, gar nicht so viel reingucken. Aber ich glaube, da war gar nicht so viel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hattet gute Laune. Und dir wünsche ich alles Gute und wir hören uns dann recht bald wieder. Und ob mit Race oder Snack, auch hier beim Podcast. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.